SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Klaus Wieselski.
Ich grüße Sie, Herr Atassi.
Schön, dass Sie da sind. Sie waren 16 Jahre lang Chef der Gewerkschaft Deutsche Lokführer. Die meisten Leute kennen Ihren Namen und kaum jemand im Land kennt Sie eigentlich nicht. Und jetzt sind Sie seit 2 Wochen Ruheständler. Wie geht's Ihnen?
Mir geht's gut. Aber wenn Sie meine Wochenplanung sehen, da schaut es noch nicht aus wie Rentner oder Ruheständler. Ich bin zum Beispiel die ganze Woche jetzt unterwegs. Gestern Nachmittag hierher gefahren, heute die Sendung, heute Nachmittag zurück nach Leipzig. Habe ich heute Abend nochmal eine Veranstaltung, wo ich als in einer Moderation bin, also so ein Talkgast. Morgen geht es dann nach Frankfurt-Oder. Mhm. Da ist Mods Talk, eine Sendung der Märkischen Oder-Zeitung, die damit im großen Zuschauerraum verschiedene Gäste an Bord holt. Freitag muss ich nach Frankfurt und habe dort eine Sitzung. Oder Donnerstag nach Frankfurt und Freitag dann eine Sitzung.
Also es ist so eine Mischung aus, ich bin gefragt, ich habe noch Gesprächssendungen und es ist aber auch eine Mischung aus noch Terminen, die im Grunde noch Ihre Funktion als Gewerkschaftsführer betreffen.
Das ist auslaufend. Als Gewerkschaftsvorsitzender bin ich abgelöst, wie man so schön sagt, durch Neuwahlen am 3. und am 4. September war dann meine Verabschiedung mit entsprechend 1000 Gästen und wirklich auch sehr vielen lobenden, auch kritischen Worten, wie sich das gehört. Aber ich bin noch stellvertretender Vorsitzender bei Deutschen Beamtenbund und Tarifunion. Mhm. In der Funktion bis 27 ist die Wahlperiode, bleibe ich weiter mit ein Stück weit als Gewerkschafter an Bord. Aber in der GDL hat mein Nachfolger Mario Reis übernommen.
Also so richtig Füße hochlegen ist für Sie noch nicht angesagt?
Wollte ich auch nie. Wenn Sie so aus so einer, gerade wie die letzte Runde, aus so einer harten Runde mit 150% Leistungsabforderungen kommen, da wollen Sie nicht auf Null gehen. Deswegen ist das Stück für Stück eigentlich recht gut.
Weil ich habe mich schon gefragt, also Herr Wieselski, Sie können ja jetzt gleich, wir werden gleich bestimmt ganz ausführlich darlegen, Ihre Intentionen und warum Sie dies und das gemacht haben. Aber eins müssen wir schon festhalten, Sie stehen nicht ungern im Rampenlicht, oder?
Das, wenn es sein muss, bin ich im Rampenlicht, aber das ist keine Bedingung. Also ich muss nie einer Kamera hinterherlaufen. Es ist in der Funktion bedingt gewesen, dass wenn wir in eine Auseinandersetzung gehen, dann ist das mediale Interesse natürlich riesengroß. Mhm. Und dann sollte man es so gut machen, wie es nur irgendwie geht. Bei allem, was da auch an Anspannung ansteht, ist das natürlich eine Herausforderung. Und das wird im Laufe der Jahre ist das besser geworden. Das war am Anfang noch nicht ganz so flüssig und ganz so gut. Aber die Erfahrung steigt und auch die Journalisten, mit denen Sie zu tun haben, lernen Sie besser kennen.
Ja.
Ein großer Vorteil.
Ich habe mich schon gefragt, also fehlt Ihnen jetzt der Druck, der Stress, die Aufregung oder wird Ihnen das fehlen?
Ich vermute mal, irgendwann wird es mir fehlen. Mir kribbelt es bestimmt in den Fingern, wenn die GDL in die nächste Tarifrunde geht und ich die Verhandlungen nicht mehr führe, sondern einfach nur Zuschauer bin. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass sie so eine Druckwelle, wie man sie bekommt in einer harten Auseinandersetzung, da sehnt man sich nicht danach. Da bereitet man sich vor und da ist man auch gewappnet, weil sie tritt definitiv ein. Und zwar am Anfang immer erstmal als Negativwelle, wie sie aufschlägt. Und da kann man sich einfach nur drauf einstellen, vorbereiten und dann durchlebt man das Ganze. Aber danach habe ich nie unbedingt Sehnsucht. Ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner würden lieber auch ohne Streik auskommen und mit dem Arbeitgeber Deutsche Bahn verhandeln und zu Tarifergebnissen kommen, wie mit anderen Firmen auch, nämlich ohne Auseinandersetzung, im Frieden, in einer Sozial- und Tarifpartnerschaft. Aber das war uns nie vergönnt.
Nervensäge der Nation, Rambo der Schiene, Wut Wieselski, was wurde der Mann nicht alles geschimpft? Und es gibt wahrscheinlich wenige Menschen im Land, die sich nicht schon mal irgendwann über Sie aufgeregt haben, Herr Wieselski. Eisenbahner und langjähriger Vorsitzender der Lokführergewerkschaft GDL, Herr Wieselski, hat Sie das schon mal gestört, dass so viele Menschen sich auch schon mal über Sie aufgeregt haben?
Das darf nicht stören, weil das ist systemimmanent. Wenn wir in eine Auseinandersetzung geraten und mit der Deutschen Bahn AG dann zum Arbeitskampf übergehen, zum Streik übergehen, dann haben wir Hunderttausende, die negativ beeinflusst sind. Es sind Millionen Fahrgäste, wenn wir mehrere Tage im Streik sind, die jetzt nicht fahren können oder nur eingeschränkt fahren können in diesem Notfahrplan. Und von daher darf man nie illusorisch rangehen und glauben, dass einen alle lieb haben. Wenn wir so eine Auseinandersetzung haben, dann ist die Frage Schuldzuweisung am Anfang immer eindeutig die GDL. Und da ich die GDL nach außen vertreten habe, ist es dann immer der Weselski, der schuld ist. Und damit muss man einfach umgehen.
Habe ich jetzt ganz viele Fragen zu. Also genau, das kanalisiert sich sehr stark auf Sie. Haben Sie mal mit Ihren Lokführern gesprochen? Kriegen die das auch ab, wenn die da stehen und streiken?
Die kriegen das so nicht ab, weil die, wenn wir uns treffen zu einer Streikdemo, sind das in größeren Gruppen. Die Menschen sind auch ehrlicherweise nie so aggressiv oder so voreingenommen, dass sie nie zuhören können. Ich bin die ganze Zeit über den Zügen unterwegs. Ich fahre auch während der Streikzeiten mit dem, was fährt, und bin im Gespräch mit den Menschen. Die sprechen mich an und wollen wissen, warum, wieso, weshalb. Und sehr oft kommt dann die Ausführung, haben wir jetzt verstanden, ist nachvollziehbar und richtig, aber machen Sie bitte schnell, damit die Beeinträchtigung nicht so sehr lang ist, weil die ist eben groß.
Ich greife schon mal vor, bevor unsere Hörer jetzt tausendfach fragen, Sie bezahlen Ihre Bahntickets selbst.
Die zahlt die GDL. Die GDL als Arbeitgeber kauft mir ein Bahnticket.
Haben wir das rausgeräumt? Sie kriegen da keinen, Sie dürfen nicht umsonst fahren oder so.
Das darf man nicht, ja, okay. Verboten.
Als Zivildienstleistende durften das zum Beispiel früher.
Ja gut, wenn Sie im Dienste des Landes unterwegs sind, ist das wieder was anderes. Aber bei uns hieße das Gegnerfinanzierung und ist verboten.
Ja, gut, also da ist auf der einen Seite das Image, aber auf der anderen Seite ist ja auch der Streik an sich. Also Sie haben ja immer wirklich auch hart zugeschlagen. Sie haben nicht gezimpert, sage ich mal, wenn es darum ging, einen Streik auch durchzuziehen. Es gab auch mal kurzfristige Streiks von einem Tag auf den anderen mit wenig Vorlauf. Ja. Da gehen die Leute natürlich baden. Haben Sie da nicht mal überlegt, ach, vielleicht sollte ich mal da ein bisschen kürzer treten?
Nein, das können Sie nicht. Sie müssen am Ende des Tages, wenn Sie die Tarifforderungen durchsetzen wollen, die Sie erheben, wenn Sie einen Kompromiss am Ende erzwingen wollen, weil das ist ja, ein Streik erzwingt einen Kompromiss. Die beiden, die vorher verhandelt haben, kommen die zu Potte und der Streik ist wirtschaftlicher Schaden gegenüber der Deutschen Bahn AG. Die Drittbetroffenheit ist bei uns systemimmanent. Ob das Güterverkehrskunden sind, die artikulieren sich allerdings nie so, aber die Reisenden im Personenverkehr, die sind natürlich direkt betroffen. Mhm. Und die Kürze hat was damit zu tun, dass die andere Seite sich nicht so weit vorbereiten kann. Wir sind nicht unter 24 Stunden in der Ankündigung gegangen, weil ich halte schon für wichtig, dass spätestens in den Abendnachrichten klar ist, wie der nächste Tag verläuft. Ja. Für diejenigen, die dann
24 Stunden ist nicht besonders lang, wenn ich jetzt einen Wochenendtrip geplant habe und das Hotel nicht mehr stornierbar ist und ich ein paar hundert Euro. Ich weiß, Sie haben mal gesagt, wir leben alle auf unserem eigenen Planeten, aber das ist ja nicht nichts.
Nein, das ist nicht nichts, aber wir müssen am Ende des Tages auch mal konstatieren, was die Politik hier gemacht hat. Die Politik hat den Menschen verkauft, dass sie ein Recht auf den Eisenbahnverkehr haben. Dann hätte die Politik 1994 nicht privatisieren dürfen. Die haben das Grundgesetz geändert und haben diese Daseinsvorsorge ein Stück zurückgenommen. Heute stellen sich dieselben Politiker, die das damals entschieden haben, hin und tun so, als hätten alle Menschen das Recht, dass die Eisenbahn rund um die Uhr fährt. Wir können den Zustand gerne wiederherstellen. Damals waren alle Lokomotivführer Beamte. Fahrdienstleiter waren Beamte. Selbst Zugbegleiter sind verbeamtet gewesen. Da ist das Thema Streik weg. Und am Ende des Tages hat es in der Bundesrepublik in den Zeiten bis 1990 nie eine Auseinandersetzung in der Eisenbahn gegeben.
Also Sie gehören zu denen, die sagen, die Privatisierung der Bahn, das war eine Fehlentscheidung.
Das kann ich mit Fug und Recht sagen.
Warum?
Weil die eine Entwicklung ist die Menschen jetzt erleben. Wenn es zu einer Tarifauseinandersetzung kommt, dann wird eben gestreikt. Dann ist das Transportmittel plötzlich nicht mehr da oder nur sehr stark eingeschränkt. Ist die erste Fehleinschätzung, wenn man so tut auf der politischen Seite, als wäre das zu gewährleisten, dass die Eisenbahn immer fährt. Die zweite, und die ist viel wichtiger, die Privatisierung der Eisenbahn ist krachend gescheitert, und zwar ohne die Lokführergewerkschaft, ohne den Herrn Weselski. Allein wenn Sie sehen, was heute das Thema Eisenbahn uns bietet. Wir sind bei 50% Pünktlichkeit angekommen. Ein Desaster. Ein Offenbarungseid für jeden Eisenbahner.
Stimmt jetzt aber nicht mit den Zahlen überein, die Bahn veröffentlicht. Die liegen bei irgendwo 67% aktuell. Ist auch nicht toll.
Die
aber
niedrigste war jetzt 62. Ja. Die hatten in der Phase zwischendurch. Gesagt. Ja, die waren bei 50,7. Ja. Das ist tagesabhängig. Aber am Ende ist das ein Desaster, das verursacht wird von Missmanagement. Und von daher ist die Privatisierung der Deutschen Bahn die Geschichte eines kolossalen Scheiterns, denn das, was wir heute an Eisenbahn geboten kriegen, hat nichts mehr damit zu tun, wo die beiden sogenannten Behördenbahnen früher mal waren. Die Deutsche Reichsbahn und die Deutsche Bundesbahn, wir sind mit Aktion Zeigersprung gefahren. Mhm. Pünktlich auf die Minute. Ja. Heute sind wir Lichtjahre davon entfernt, und das ist doch nicht die Schuld von Lokführern, von Fahrdienstleitern und Zugbegleitern.
Über 6000 Tarifverträge, über 200 Streiks und 500 Tage Stillstand bei der Bahn. Das sind die nackten Zahlen aus Bilanz von Klaus Weselski, dem Gewerkschaftsführer bei der GDL, der heute bei uns in SWR 1 Leute zu Gast ist. Sie haben sich, und darum geht's jetzt mal aktuell, nicht so wahnsinnig viele Freunde damit gemacht, gerade mit diesen harten Streiks. Den letzten haben wir noch lebhaft in Erinnerung im Februar. Haben Sie mal überlegt, so an Ihrem Image was zu machen?
Das kann man nicht. Das Image ist geprägt von meiner Tätigkeit. Ich bin der Interessenvertreter von GDL-Mitgliedern, von Lokführern, Zugbegleitern, Fahrdienstleitern, Werkstattmitarbeitern. Und deren Interessen zu vertreten, ist meine Aufgabe. Ich werde von deren Mitgliedsbeiträgen bezahlt. Und deswegen bin ich auch denen als erstes verpflichtet. Und von daher ist die Aufgabenstellung, die ein Gewerkschaftsvorsitzender hat, im Interesse der Mitglieder Arbeitszeit und Einkommen zu verbessern. Das haben wir gemacht. Wir haben einen Markt vorgefunden. 2007 haben wir erstmal unseren ersten eigenständigen Tarifvertrag erstreiken müssen. 11 Monate, nie am Stück, aber immer wieder in die Auseinandersetzung gegangen, weil man den Lokführern einen eigenen Tarifvertrag verwehrt hat.
Also davor gab es keinen eigenen Tarifvertrag
für die Lokführer. Davor haben wir mit anderen verhandelt und die berühmte Solidarität der Gewerkschaften untereinander bestand dann darin, wenn 3,5% auf dem Tisch lagen und wir gesagt haben, wir haben hier Arbeitszeitprobleme, da hat der andere Gewerkschaftsvorsitzende zu mir gesagt, glaubst du denn, wir geben von den 3,5% jetzt was ab, um eure Arbeitszeitthemen zu regeln? Mhm. Und dann haben wir uns verselbstständigt.
Ja. Wenn jetzt so unmittelbar nach jedem Streik diese Welle der Antipathie über Sie hineinbricht, meiden Sie dann die Öffentlichkeit?
Nein, darf ich nie. Ich muss in die Öffentlichkeit gehen. Und es ist gar nicht so schlimm, wie es oftmals geschrieben steht. Die öffentliche Meinung stimmt nicht überein mit der veröffentlichten Meinung. Das habe ich am eigenen Leibe erleben dürfen. Und vor allen Dingen, wenn Sie Gelegenheit haben, die Hintergründe zu erläutern. Interessant ist doch, wenn eine Auseinandersetzung beginnt, am Anfang sind es Verhandlungen. Die Verhandlungen scheitern. Es gehören zwei zu einem Streik. Zu einem Scheitern von Verhandlungen gehören immer zwei Partner. Die Bahn duckt sich ab, die lässt einen Pressesprecher reden. Bei der GDL ist es der Vorsitzende, der im Rampenlicht steht und der die Interessen der Mitglieder vertritt. Und das führt natürlich zu einer hohen Akzeptanz und einer hohen Neigung der eigenen Mitglieder.
Aber in der Öffentlichkeit nie. Den hätten Sie nach vorne schicken können und sagen können.
Das wäre sich hinterm Baum verstecken. Das tut man nie.
Ja.
Wenn man die Ursache ist, wenn man in der Auseinandersetzung eine der beiden Parteien abbildet, dann muss man sich auch persönlich stellen.
Sind Sie mal angegriffen worden, Herr Weselski? Weil aus Worten folgen ja häufig Taten. Das sehen wir auch gerade in den USA im Präsidentschaftswahlkampf.
Ja, das ist nicht der Fall gewesen. Ich hatte mal eine schwierige Situation. Das war in 14, 15, als auch eine lange Auseinandersetzung lief. Da hat Focus Online meine Privatadresse veröffentlicht, in Leipzig damals. Und ja, da nützt einem nichts, wenn Sie hinterher vom Presserat gerügt werden. Die Adresse war erstmal in der Öffentlichkeit und ich hatte dann ein bisschen Angst, um meine Frau unter der Überschrift, wenn da so ein paar vom Fußballspiel kommen, angetrunken sind, dann könnte es schon sein. Mir hat damals mein Freund Rainer Wendt sehr geholfen und ich hatte zu der Zeit, das nennt man erhöhte polizeiliche Aufmerksamkeit, die sind dann Streife gefahren und ich selber bin dann auch besonders behandelt worden im Sinne von, da wurden die E-Mails gecheckt, wie gefährlich wurde das eingestuft. Hm. Das ging auch.
Aber direkte körperliche Bedrohung gab es nie?
Nein.
Weil viele haben sich ja aufgeregt, gerade in den akuten Zeiten. Der Weselski, der steht da jetzt und hört sich gerne reden. Ja, das ist sowieso sein Hauptanliegen und es geht hier nicht um ihn, sondern es geht eigentlich um ihn und um sein Profil. Das hat uns zum Beispiel auch ein Hörer geschrieben heute Morgen, Klaus Fischer aus Actus Ried. Der schrieb, ganz ehrlich, wird immer als derjenige in Erinnerung bleiben, der seinen Machtkampf gegen die anderen Bahngewerkschaften rücksichtslos auf dem Rücken der Bahnkunden ausgetragen hat.
Tja, da muss ich einfach sagen, Krüger setzen 6. Der Mann hat nichts verstanden. Wir arbeiten nie gegen die andere Gewerkschaft, sondern wir haben ein Klientel, das draußen in der Produktion ist und das im Schichtsystem arbeitet. 24 Stunden am Tag rollt die Eisenbahn, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Die andere Eisenbahngewerkschaft hat in den letzten 15 Jahren nicht eine einzige Arbeitszeitforderung erhoben, während wir spezielle Berufe begleiten und spezielle Tarifverträge geschaffen haben.
Ja.
Und da ist der Schwerpunkt eben nie unbedingt nur prozentualer Anteil Erhöhung des Entgelts, sondern der Schwerpunkt ist die Qualität des Lebens nach der Arbeit, nämlich Schichtsysteme, Ruhezeiten, all die Elemente, die wir geregelt haben, sind für das Klientel ganz speziell und wichtig.
Sie haben ja vieles durchgesetzt, das ist ohne Zweifel. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, zum Beispiel der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Uni Kassel, die sagen, ja, unterm Strich haben die anderen Gewerkschaften im Vergleich genauso oder sogar bessere Ergebnisse für ihre Mitarbeiter erreicht wie die GDL, nur mit weniger Getöse.
Da muss er wahrscheinlich in einem anderen Land unterwegs sein, weil die Tarifergebnisse, die wir eingefahren haben, sind nicht vergleichbar. Es ist am Ende des Tages jetzt eine Absenkung in die 35-Stunden-Woche tarifiert worden, die schrittweise stattfindet. 26 erste Stunde, 27 zweite Stunde, dann zweimal eine halbe Stunde. Diese Absenkung der Wochenarbeitszeit ist unser Ding, und zwar deshalb, weil wir damit zwei Dinge getan haben. Erstens haben wir die Qualität im Schichtsystem erhöht. Wir leben seit 15 Jahren mit Personalmangel. Die wenigsten interessieren sich noch für das System Eisenbahn. Die jungen Menschen sagen, also rund um die Uhr, am Wochenende in Schichten arbeiten.
Na gut, mit dem Problem stehen Sie nicht alleine da. Also da können Sie mal in die Pflege
schauen. Aber wir
schauen,
haben dafür etwas hin. Getan, dass die im direkten Bereich bessere Arbeitszeiten bekommen. Ja. Und von daher ist die Frage, wie man das analysiert, im Prinzip nie so schwierig. Und gerade Herr Schröder ist dafür bekannt, dass er sich an der Stelle schön abreibt. Komme ich damit klar? Die Ergebnisse zählen und die bewerten unsere Mitglieder ganz anders. Wenn wir im Jahre 1994 starten in der Privatisierung und dann unsere Stundenlohnentwicklung anschauen, dann sehen Sie bis 2007 eine ganz geringfügige Entwicklung, während wir es jetzt, wir haben das Einkommen der Lokführer verdoppelt.
Nehmen Sie uns mal ganz kurz mit in so eine Verhandlungsrunde. Also A, wie bereiten Sie sich darauf vor? Und dann, wie geht es dazu zwischen Ihnen und den Bahnoberen? Also wird da laut geschrien oder wie sieht das aus?
Nein, das geht sehr professionell zu. Sie sind im Verhandlungsmodus natürlich in der Lage, die ganzen Dinge beiseite zu schieben. Sowohl die Berichterstattung als auch die unterschiedlichen Ausführungen, die da gemacht werden. Wenn Sie in die Verhandlung gehen, haben Sie das Ziel, darzulegen, warum Sie das fordern, weshalb Sie dieses auch in den Tarifverträgen verankern wollen. Und wenn Sie dann auf der anderen Seite natürlich sehen, dass da null Interesse da ist, Arbeitszeiten für die eigenen Beschäftigten zu verändern, zu verbessern, weil es geht immer nur um betriebswirtschaftliche Ergebnisse. Wenn der Bahnvorstand sich die Diäten erhöht, ist das in Ordnung. Wenn die Tarifrunde ran ist, wird das Unternehmen krank geredet unter der Überschrift, wir müssen sparen. Für die eigenen Beschäftigten bleibt dann nichts übrig. Und von daher müssen Sie es aufbrechen. Das müssen Sie mit Sachgründen. Und am Ende des Tages ist der Austausch immer professionell und immer in einem höflichen und teilweise durchaus auch entschiedenen Ton. Aber man bleibt auf der Sachebene.
Ja, und wenn man sich dann nicht einigt, dann wird gestreikt. Und das ist ja das, was die Menschen dann spüren draußen im Land. Aber mal ganz ehrlich, wie fühlt man sich denn wirklich? Also wenn man den Leuten so einen Streik aufs Auge drückt und den Pendlern, den Reisenden, den Heimfahrern und sonstigen Leuten wirklich ein Ei gelegt hat, fühlt man sich da persönlich schlecht?
Fühlt man sich nicht gut, weil, und das ist das eigentlich Entscheidende, weil in der öffentlichen Berichterstattung kommt nicht zum Vorschein, dass die Bahn mindestens mal 50% der Auseinandersetzung mitzutragen hat. Sie ist genauso in der Verantwortung wie wir. Kommt gar nicht zum Vorschein, warum wir eigentlich in die Auseinandersetzung geraten. Wird versucht, alles nach hinten zu kippen und erstmal heißt, die Gewerkschaft streikt. Wir haben auch eine Phase durchlebt, wo man klar erkennen konnte, dass Gewerkschaftsbashing stattfindet hier in diesem Lande. Wo Streik was Schmuddliches ist. Wir haben die Auseinandersetzung gepflegt, weil wir ohne eine Auseinandersetzung die Verbesserung von Einkommen und Arbeitszeit nicht hinbekommen haben. Nicht mit allen Unternehmen. Gerade die letzte Runde mit dem Netinera-Konzern haben wir in der Tarifverhandlung im Dezember einen Abschluss gemacht und haben ohne Streiks die Arbeitszeitabsenkung bereits in 2025 beginnend miteinander vereinbart. Und das wird auch so umgesetzt. Und da haben Sie eine ganz andere Les- und Lebensart in diesen Unternehmen zwischen den Geschäftsführungen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bei der Bahn sind die Leute innerlich gekündigt, weil dort sind sie eine Personalnummer.
Aber es gibt ja auch Kritiker, die sagen, so ein Streik, der hilft vor allem der Autoindustrie, weil viele Menschen dann von der Bahn aufs Auto umsteigen, ganz zu schweigen vom wirtschaftlichen Schaden. Der liegt irgendwo bei 60 bis 100 Millionen Euro pro Tag. Dessen muss man sich doch irgendwie bewusst sein. Also hat das bei Ihnen was verändert, als eine große Autovermietung Sie zum Mitarbeiter des Monats gekürt hat?
Na, einerseits war das durchaus eine ganz lustige Werbung, andererseits hat es mich gestört, weil Sie meinen Konterfei verwendet haben und Sie machen damit Profit. Wir haben das auch versucht, rechtlich zu unseren Gunsten zu entscheiden und etwas für die GDL dabei einzuklagen. Das ist nie gelungen unter der Überschrift, Weselski ist eine Person der Öffentlichkeit, der muss alles über sich ergehen lassen. Mhm. Aber natürlich macht das was mit einem. Und es wäre viel besser, wir würden diese Auseinandersetzung nicht pflegen müssen und wir würden im friedlichen Miteinander im Verhandlungswege, wie mit Netinera, am Ende einen Tarifvertrag erzielen, der es darauf anlegt, dass es den Menschen, die draußen arbeiten, tatsächlich auch etwas besser geht. Und dieses Grundverständnis fehlt bei der Deutschen Bahn AG mit x Hierarchiestufen und mit einem Management, das völlig abgehoben ist und sich um die eigenen Beschäftigten überhaupt nie kümmert.
Hm. Damit geben Sie das Stichwort für die nächste Stunde. Das wollen wir nämlich mitnehmen, dieses Thema über die Nieten in den Nadelstreifen wollen wir sprechen. Aber eine Frage habe ich noch zum Abschluss der ersten Stunde, Herr Weselski. Mal andersrum gedacht. Was hätten Sie denn gemacht, wenn die Bahn jetzt einfach mal nicht nachgegeben hätte? Wenn Sie einen Streik nach dem anderen nachgelegt hätten und die irgendwann gesagt hätten, nee, der Weselski, der kann streiken, bis er zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wir geben nicht nach. Was hätten Sie dann gemacht?
Das haben Sie ja gesehen, das haben Sie ja versucht. Mit Rückendeckung der Politik hat dieser Bahnkonzern, der sich zu 100% in unserem Eigentum befindet, so eine lange Auseinandersetzung überhaupt gefahren, um am Ende von Herrn Seiler unterschrieben zu bekommen, was alle anderen auch unterschrieben haben. Das ist etwas, wo ich sage, ein unsägliches Zusammenspiel zwischen der politischen Führung, dem Eigentümer und diesen Nieten in Nadelstreifen. Das wiederhole ich gerne, weil sie sind es. Und alle Welt in Deutschland erlebt es, weil sie die Eisenbahn zugrunde gerichtet haben.
Als Nieten in Nadelstreifen bezeichnete er den Vorstand der Deutschen Bahn. 16 Jahre lang waren Sie Chef der Lokführergesellschaft GDL. Naja, wie kommen Sie, Herr Weselski, zu dieser, sagen wir mal, etwas diffamierenden Aussage?
Erstens gibt es ein Buch, das Sie vielleicht gelesen haben, in dem das beschrieben wird. Dieses Söldnertum, das Konzernvorstände teilweise an den Tag legen, von einem Konzern zum anderen ziehen. Es geht nur um das höchste Einkommen und nie um die Sache selbst. Mhm. Und das Zweite ist, mittlerweile werde ich dafür sogar gelobt, dass ich die Wahrheit ausspreche. Denn Sie und viele andere Menschen in unserem Land erleben ja, was diese Manager aus der Eisenbahn gemacht haben. Ja, das ist dann nicht mehr auszuhalten.
Da habe ich gleich mein Lob für Sie, Herr Weselski. Das kommt von Ralf Felten. Der sagt nämlich, hallo, liebes SWR1-Team, ich glaube nicht, dass Herr Weselski sich allzu viele Feinde in der Sache gemacht hat. Gewerkschaften haben doch eine volkswirtschaftliche Aufgabe. Und er schreibt jetzt kommen wir dazu, der Manchester-Kapitalismus bei der Deutschen Bahn seit der Intronisierung von Hartmut Medern, unter anderem durch die SPD-geführte Regierung Schröder, hat doch das Dilemma erst ausgelöst.
Exakt analysiert. Ich kann nur sagen, gratuliere. Und viele Menschen sehen auch anhand der Ergebnisse. Wissen Sie, wenn dieser Konzern weltweit operiert und auch Steuergelder im Ausland einsetzt, da kann man geteilter Meinung sein. Aber niemand würde das den Herrschaften verwehren und darüber fabulieren, wenn in Deutschland die Eisenbahn so funktionieren würde wie in der Schweiz. Aber ganz Europa lacht über uns. Ein Fehler nach dem anderen. Jedes Jahr verspricht Dr. Lutz, vorher Herr Grube, davor Medern, verspricht die Besserung und es wird immer schlechter. Und wenn Sie sich in dem Gefüge bewegen und die Feinheiten sehen, dann wissen Sie, dass wir ein Autoland sind und dass die Lobby eher in Richtung Autoindustrie geht und nicht in Richtung Eisenbahn. In Sonntagsreden wird die Eisenbahn hervorgekehrt, aber in Wahrheit wird sie immer wieder zurechtgestutzt und immer schlechter. Mhm. Über die letzten 10 Jahre kann man das jedes Jahr im Prinzip sehen. Mhm. Und das ist nicht das Verschulden der Gewerkschaften, sondern das ist Verschulden, das ist Missmanagement.
Ja, aber wenn Sie jetzt von Vollpfosten reden oder der Arroganz im Bahntower, dann ist das ja schon kalkuliert zugespitzt, Herr Weselski, kalkuliert übertrieben auch. Also der Bahn Personalvorstand zum Beispiel, Martin Seiler, das ist ja Ihr natürlicher Feind.
Ja. Sozusagen. Nie Feind.
Naja, aber an dem haben Sie auch kein gutes Haar gelassen und der war aber bei Ihrem Abschied.
Ja, fand ich gut. Das ist auch der Unterschied, den man an der Stelle erkennt. Persönlich kommen wir miteinander zurecht. Persönlich achten wir uns und sprechen am Ende des Tages auch in vernünftiger Form miteinander. Aber in der Sache ist die Auseinandersetzung wie folgt. Herr Seiler verfügt über eine PR-Abteilung mit mehreren 100 Leuten. Und die PR-Abteilung, die brieft zum Beispiel Journalisten mit Halbwahrheiten, sogar mit Lügen. Ich bin von einem Journalisten befragt worden, was die Aussage bedeutet, wenn Herr Seiler im Hintergrundgespräch mit der Presse sagt, unsere Leute haben hier 42 Tage Urlaub. Das ist eine glatte Lüge gewesen. Mhm. Die Leute haben 30 Tage Urlaub und die 2x6 Tage, die finanzieren sie selbst. Sie bezahlen also dafür 2,6% Entgelt weniger oder sie arbeiten eine Wochenarbeitsstunde länger. Und deswegen halte ich das für unanständig, wenn er mit solchen Halbwahrheiten arbeitet, aber selbst nie in Erscheinung tritt. Und da greife ich ihn dann als Person an und sage, Personalvorstand Seiler mit dem gesamten Vorstandsteam sind diejenigen, die diese Auseinandersetzung pflegen.
Sie haben auch oft die Millionengehälter angeprangert. Dazu kam heute auch sehr, sehr oft die Frage von den SWR1-Hörerinnen und Hörern, was ist mit dem Wieselski selber, was streicht der sich ein an Gehalt?
Das hält sich in Grenzen. Ich verdiene wesentlich mehr als ein Lokomotivführer, aber mein Einkommen ist schon mal thematisiert worden und ich bin bei 10.000 Euro im Monat. Und da sage ich an der Stelle, ich habe kein schlechtes Gewissen, weil wir sind an der Stelle in einem anderen Lebensstil, in einem anderen Lebensrhythmus und das können Sie mit dem Lokführergehalt nie abdecken. Hm. Von daher ist das, was mein Einkommen ist, nichts, wofür ich mich schämen muss.
Der Vorgänger von Martin Seiler, der hieß Ulrich Weber und der hat mal gesagt, also ich habe kein Problem mit dem Klaus Wieselski, wir sind ja Profis. Also am Ende muss man vielleicht feststellen, ist nichts Persönliches zwischen Ihnen und der Bahn?
Nein, das darf es nie werden, weil in dem Moment, wo es total persönlich wird, verlieren Sie die Kontenance und Sie verlieren auch die Kontrolle. Das ist bei professionellen Verhandlern einfach nicht gewünscht, nicht gewollt. Selbst wenn Sie mal etwas lauter werden, ist das ein sogenannter kontrollierter Ausbruch. Das muss man können, das muss man trainieren und man muss seine Emotionen unter Kontrolle halten, weil wenn Sie tatsächlich hoch erregt sind und dann lauter werden, dann haben Sie zum Schluss vielleicht die Wortwahl nicht mehr so unter Kontrolle, wie es sein sollte. Mhm. Die Zitate, die Sie gebracht haben, die habe ich auf Kundgebung gesprochen gegenüber unseren Mitgliedern. Und die habe ich zu Recht unabsichtlich so gewählt, weil ich halte es für total ungerecht, als 2021 den Eisenbahnern die Betriebsrente gestrichen werden sollte, von der anderen Gewerkschaft schon unterschriebener Tarifvertrag, während die Bahnmanager in der höchsten Ebene um die 20.000 Euro monatliche Altersversorgung haben, sollten den Lokführern 150 Euro im Monat weggenommen werden als Zusatzversorgung, als Betriebsrente. Das ist mehr als ungerecht und da sind wir dagegen vorgegangen.
Sie haben sich gerade geäußert zum Thema Zitate, die Sie dann mal raushauen, auch auf so einer Kundgebung. Sie mussten sich aber auch schon mal für eins entschuldigen und sich zurückziehen, weil da sind Sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Das war auf einer internen Veranstaltung GDL, das ist öffentlich gemacht worden. Ja, da habe ich mich entschuldigt. Und das ist etwas, wo ich mich geärgert habe, weil ich vor dieser Tarifrunde der anderen Seite eine Steilvorlage geliefert habe. Das hat der Organisation nicht gut getan.
Herr Wieselski, Sie haben jetzt viel über die Bahn schimpfen dürfen, aber ich würde mich schon mal dafür interessieren, wen würden Sie sich denn da wünschen an der Spitze der Bahn? Wer gehört dahin und wer hat das Zeug, das Potenzial, dieses Riesendilemma oder Problem, in dem die Bahn ja zweifelsohne inzwischen steckt, kann man auch nicht mehr schönreden, zu sanieren, reparieren, verbessern?
Nun, ich will keinen Namen nennen, aber es gibt noch genügend Eisenbahner, die Charisma haben und die auch Sachverstand haben. Die These, die hier getrieben wird, ist ja, man kann alles managen. Ja, das kann man, aber wo es hinführt, sieht man am Beispiel der Deutschen Bahn AG. Kaputt gemanagt, kaputt gespart, von Metern beginnend. Börsengang war das Nonplusultra, sollte unbedingt sein. Die schwarze Null musste erreicht werden. Es wurde alles nur noch betriebswirtschaftlich betrachtet und nicht mehr systemisch. Weil die Eisenbahn als System ist sehr fragil. Und wenn Sie an der einen Ecke sparen, ohne dieses System als Ganzes zu betrachten, dann kann das negative Auswirkungen haben. Ich mache Ihnen ein einfaches Beispiel. Wir leiden heute unter umgestürzten Bäumen, die ins Gleis fallen oder sogar die Fahrleitung beschädigen.
Und gefühlt tun wir das häufiger als früher.
Das ist auch so. Erstens, wir haben tatsächlich Klimawandel, wir haben häufiger Stürme. In meiner Zeit, als ich als Lokführer unterwegs war, war das nie ganz so ausgeprägt. Aber was wir natürlich haben, das Millionchen, was sie damals gespart haben, als sie die Bäume am Gleis nicht geschnitten haben, den sogenannten Baumschnitt nicht gemacht haben und die nach oben geschossen sind, zahlen wir heute Hunderte von Millionen an Schäden, haben Verspätungen im Gleis, haben Streckensperrungen. Auf der Autobahn, wenn Sie da fahren, da sehen Sie nirgends einen Baum stehen, der, wenn er umkippt, reinfallen kann und auf die Autobahn fällt. Bei der Eisenbahn nehmen wir das als von Gott gegeben, weil die Herrschaften uns die ganze Zeit belogen haben. Sie selbst sind die Ursache für umstürzende Bäume in die Fahrleitung und ins Gleis.
Also weniger Manager, mehr Eisenbahner in die Verantwortung, die könnten es vielleicht regeln, weil ich meine, die Bahn tut ja nun was. Es gibt Generalsanierungen, jetzt zum Beispiel die Riedbahn wird gerade saniert.
Ja. Vollsperrung. hat die Welt noch nie gesehen. Europa lacht über uns, weil wir uns jetzt einbilden, wir machen in diesen 6 Monaten alles. Und es ist eine Lüge jetzt schon erkennbar. Die machen bei der Riedbahn die Brücken nicht, weil sie es zeitlich einfach nicht schaffen. Weil kein Mensch so viel Geld verbauen kann in so kurzer Zeit. Sie wissen, wenn Sie ein Haus bauen, sollten Sie mit dem Fundament anfangen und nicht einen Fliesenleger bestellen.
Ganz kurz, die Riedbahn, das ist die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt. Stärkst befahrene Strecke,
ist eine stark befahrene Strecke. Ja. Aber die müssen Sie deswegen nicht vollsperren. Da sperren Sie eine Seite, können Sie trotzdem alles bauen. Sie können die Brücken bauen, Sie können das Gleis erneuern, Sie können die Fahrleitung erneuern, die Bahnhöfe, das kann man alles auch machen als Eisenbahner, wenn Sie keine Vollsperrung machen.
Herr Wieselski, ich habe gerade überlegt, Sie haben es ja geschafft, aus einer relativ kleinen Lokführergesellschaft, zumindest in der öffentlichen
jetzt
Wahrnehmung.
Jetzt korrigiere ich Sie. Sie sagen schon zum dritten Mal Gesellschaft, das ist eine Gewerkschaft.
Gewerkschaft meine ich auch, Entschuldigung. haben Sie völlig recht. Aber Sie haben in der öffentlichen Wahrnehmung daraus die bedeutendere Gewerkschaft im Vergleich zur Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft EVG, die 3-mal so viele Mitglieder hat wie Sie, gemacht. Wenn Sie jetzt auch wissen, wie es bei der Bahn gehen würde, warum gehen Sie dann jetzt nicht zur Bahn und helfen da mal mit?
Es gibt eine ziemlich ungünstige Verknüpfung zwischen der Eigentümerfunktion und dem Bahnvorstand. Die muss aufgelöst werden. Wir brauchen entweder im Verkehrsministerium eine Eisenbahnabteilung, die stark ist, die von dem Minister regiert wird, der tatsächlich sein Herz für die Eisenbahn entdeckt. Das ist Herr Wissigny und das waren alle seine Vorgänger nicht. Das, was er als sogenannte Infrago auf den Markt geworfen hat, ist nichts anderes als weiße Salbe. Das ist ein neuer Name für 2 Aktiengesellschaften, die jetzt gemeinsam geführt werden sollen. Wir haben also noch ein Overhead obendrauf. Sie haben vor uns gefragt, Führungskräfte. Wir haben 3500 oberste Führungskräfte. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir brauchen aber viel weniger. Der Fernverkehr ist eine Aktiengesellschaft, hat einen eigenen Vorstand. Der sitzt gleichzeitig im Konzernvorstand. Ist aber eine gewinnabgeführte und beherrschte Tochter. Sie brauchen Entscheider, die die Kraft und die Macht haben. Sie brauchen auf lange Strecke Finanzierung, die nicht jedes Jahr in der haushaltspolitischen Diskussion wieder die Eisenbahn hinten runterfallen lassen. Sie brauchen also einen Strukturinvestitionsfonds. Und sie müssen das Thema Schiene, Station und Service, DB Energie, das muss abgetrennt werden und nicht als Aktiengesellschaft geführt werden. Anstalt öffentlichen Rechts oder was auch immer, ist die bessere Rechtsform.
Jetzt haben Sie, Herr Wieselski, nochmal gesagt, wie es geht, aber waren ganz Politiker und haben meine Frage nicht beantwortet. Warum gehen Sie nicht zur Bahn?
Erstens bin ich 65 Jahre alt und ich denke auch, dass ich nicht zur Bahn gehen kann, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Wenn der Eigentümer sich vom Bahnvorstand erklären lässt, wie die Reise geht, wäre das vielleicht ein guter Ansatz. Aber der Bahnvorstand selbst wird von sich aus niemals den Druck, an dem sie gut essen, verlassen. Die bleiben also alle und da richten sie als Einzelner nichts aus. Wenn wir einen Neustart machen wollen, müssen wir die Infrastruktur abtrennen, müssen sie direkt vom Bund führen und es können Steuermilliarden direkt auch da reinfließen.
Stehen Sie dann zur Verfügung? Beim Neustart?
Ich habe mir eins angewöhnt, sage niemals nie, aber es wäre ein Treppenwitz der Geschichte, wenn der Lokführer, Gewerkschaftsvorsitzende am Ende des Tages den Managern bzw. dem Verkehrsminister die Bahn saniert. Es gibt welche, die haben viel mehr Sachverstand im Eisenbahnsystem als der Lokomotivführer und Gewerkschaftsvorsitzende. Aber die Energie hätte ich und das Charisma, um Klartext zu sprechen und auch harte Schnitte zu machen. Das ist übrigens etwas, was mir in dem Land insgesamt fehlt.
Selbstbewusstsein bringen Sie auch mit. Wenn Sie mal so auf diese 16 Jahre zurückschauen, Herr Wieselski, wie haben die Sie verändert als Mensch?
Nun, mit der öffentlichen Wahrnehmung einhergehend hat man natürlich das Verhalten geändert. Ich bin nicht mehr so locker in der Öffentlichkeit. Ich werde von allen erkannt und bewege mich natürlich dadurch etwas vorsichtiger. Das macht was mit Ihnen, aber das gehört einfach dazu. Sie müssen ja davon ausgehen, dass Sie diese Arbeit nie übernehmen, um irgendwo sich einen Dicken zu machen, gut Geld verdienen, aber dafür nichts leisten. Und da gehört es eben zu meiner Aufgabe, die GDL-Interessen, die Mitgliederinteressen in der Öffentlichkeit zu vertreten. Und am Ende des Tages wird man zwar erfahrener, man wird professioneller im Sinne von sowohl Verhandlungstechnik als auch Umgang mit den Medienvertretern. Aber der Einfluss auf die Person ist immer wieder gegeben.
Also das geht nicht spurlos an einem vorbei. Auch diese harte Arbeit, die das sicherlich auch bedeutet, Verhandlungsrunden, stark bleiben und so. Und das ist ja sozusagen Ihr Markenkern, einer, der sich nicht unterkriegen lässt. Aber das Ganze hat ja auch einen Preis, Herr Wieselski. Welchen haben Sie bezahlt?
Das weiß ich noch nie. Das kann sich auf die Länge des Lebens auswirken. Ich habe viel getan und auch viel Geld investiert in Gesundheit. Ich habe 2015 nach der langen großen Auseinandersetzung eine Ayurveda-Kur gemacht, bin 3 Wochen in Sri Lanka dort gewesen, weil mein Osteopath mir gesagt hat, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um wieder ganzheitlich etwas besser aufgebaut zu werden.
Also und es hat geholfen. Nicht, ich falle jetzt nicht ganz vom Stuhl her, Wieselski.
Weil Sie wissen schon, dass ich jetzt...
Ich habe das schon mal gelesen, aber ich hätte sie jetzt, hätte ich es nicht gelesen, nicht unbedingt direkt bei einer Ayurveda-Kur vermutet.
Es ist unglaublich, was das mit einem insgesamt macht. Sie kriegen einen Kopf frei, Sie kriegen den Körper wieder wesentlich dehnfähiger, Sie machen verschiedenste Yoga-Übungen und. Gehört alles mit zum Programm. Und ich finde, es ist etwas Ganzheitliches und ich habe mich darauf eingelassen, sowohl 3 Wochen lang das zu essen, was es halt im Rahmen dieser Kur zu essen gibt. Man kann satt werden und es schmeckt einwandfrei, aber man isst nach dem Programm, nach der Einstufung, die man als Person bekommt. Und von daher ist das etwas, was mir wieder Kraft gibt. Mhm. Das habe ich jetzt vor und ich hoffe, dass ich mein Leben verlängern kann. Wenn Sie fragen, was macht es mit einem? Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das hat keine Auswirkungen auf die Person. Aber investieren in Gesundheit ist wichtig, aus meiner Sicht von Bedeutung, um ein Stück weit den Raubbau am Körper wieder gut zu machen.
Das eine ist das Gesundheitliche, das andere ist das Persönliche. Mussten Sie einen persönlichen Preis auch dafür bezahlen? Also ich denke allein daran, dass Sie ja eigentlich in Sachsen leben und dann aber nach Frankfurt, Berlin und sonst wo immer hinfahren müssen. Also Sie sind auch viel unterwegs. Sie waren eigentlich wahrscheinlich dauerhaft unterwegs die letzten 16 Jahre.
Das waren nicht bloß die 16 Jahre. Ich bin 2002 nach Frankfurt gegangen als Tarifreferent, bin 2006 dann Stellvertreter geworden, 2008 Vorsitzender. Und ich habe jetzt im Juni 2024 22 Jahre Wochenendpendeln mit mir alleine gefeiert. Das macht was. Das bringt auch in die Familie vollkommen veränderte Rahmenbedingungen hinein. Ich habe am Ende des Tages insgesamt... eine Ehe habe ich mich scheiden lassen, eine Partnerschaft ist über das Wochenendpendeln auseinandergegangen. Meine Frau, die ich jetzt, mit der ich das Alter genießen will, die hat mich am Ende als Wochenendpendler kennengelernt und das trägt. Wir haben eher jetzt eine strategische Linie, die wir aufbauen müssen, wenn ich zu Hause bin.
Dass Sie da kein Problem kriegen.
Nicht das Thema Papa an der Portas zum Tragen kommt. Ich habe gesagt, wenn ich Senf einkaufen gehe, der Preis wird noch besser als der, den Loriot erzielt hat.
Welchen Senf kaufen Sie als Sachse?
Bautzen, mittelscharf.
Alles klar. Was viele ja nicht wissen, Herr Wieselski, Sie sind nicht nur Gewerkschaftler, sondern auch CDU-Mitglied. Aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das passt eigentlich nicht zusammen.
Ja, die Frage kommt sehr oft und die ist verhältnismäßig einfach zu beantworten. Ich bin in den 30, 31 Jahren zu DDR-Zeiten in keiner Partei gewesen. Und ich bin auch in der Zeit nach 1990, nach der Wende, nie unbedingt sofort in eine Partei eingetreten. Mein Vorgänger hat mir geraten, in einer Partei verankert zu sein, weil man braucht einen Hintergrund. Das war richtig und gut.
Der war übrigens auch ein harter Hund, Ihr Vorgänger.
Der war genauso ein harter Hund und ist unterwegs gewesen, 7, 8, in der ersten großen Auseinandersetzung um den ersten Tarifvertrag, war sein Verdienst. Bei der Wahl war das verhältnismäßig einfach. Ich bin sehr konservativ. Ich halte viel von den Grundwerten und ich finde, konservativ ist überhaupt kein Schimpfwort, sondern eigentlich heißt es ja wertebewahrend. Und da bin ich dem Grunde nach nur in der CDU richtig angesiedelt gewesen.
Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, Friedrich Merz wird Kanzlerkandidat, scheint so gut wie sicher zu sein. Ist es Ihr Wunschkandidat?
Nein.
Warum
ist
nicht?
Es nicht. Wenn man sich die Herkunft anschaut, wenn man das Verhalten sieht, er wird uns eine ordoliberale Politik bescheren und am Ende des Tages wird es noch schwerer für Gewerkschaften. Halte ich nicht für richtig, halte ich nicht für gut, ist die Meinung eines Gewerkschaftsvorsitzenden, der durch so eine Zeit schon mal durchgegangen ist und der erlebt hat, dass Wettbewerb über die Lohnkosten im Prinzip den ganzen Markt kaputt macht. Von daher eher nicht. Mein Wunschkandidat.
Jetzt kam gerade eine Nachricht rein von Dieter Reicherte und ich habe Sie gerade mal kurz gefragt, ob Sie wissen, wer das ist. Ich weiß, wer es ist, ein Gegner von Stuttgart 21 und der fragt, hallo, ich warte die ganze Zeit, dass die Herrn Wieselski mal nach seiner Meinung zu Stuttgart 21 fragen, wenn er schon mal hier ist. Herr Wieselski, Ihre Meinung zu Stuttgart 21?
Verhältnismäßig einfach. Wir sind am Anfang mit dagegen vorgegangen. Als die Entscheidungen im Bahntower gefallen sind, als die Aufsichtsräte entschieden haben, dass dies alles weitergeht, haben wir uns dann rausgenommen, weil wir nie als Gewerkschaft die Hauptaufgabe darin sehen, uns gegen diese Baumaßnahme zu stellen. Aber das Ergebnis sagt eigentlich alles. Milliarden überzogen an Baukosten, Über die Zeit will ich überhaupt nicht sprechen. Der BER in Berlin, der Flughafen, ist vergleichbar gewesen. Ein Desaster für Deutschland. Und jetzt kommt's. Und das ist das eigentlich Schlimmste dabei. Entstanden in einer Ära des Geschwindigkeitswahns. Da wurde von Deutschlandtakt nicht gesprochen. Jetzt kommt raus, dass man mit den 8 Gleisen eben keine Nullknoten in Stuttgart machen kann. Und damit kommt eine Landeshauptstadt eisenbahntechnisch eventuell das Abstellgleis. Vor allen Dingen dann, wenn der alte Bahnhof komplett abgerissen wird und wir keine Bahnsteige mehr haben. Mit 8 Gleisen kann man keinen Nullknoten bedienen. Sagt Ihnen jeder Eisenbahner,
der was... Nullknoten?
Nullknoten ist, wenn Sie in der Stunde Null ankommen, 5 Minuten später aus diesem Bahnhof heraus in die Fläche, die Regionalzüge fahren oder eben 5 Minuten vorher ankommen, um so einen flüssigen, vertakteten Fahrplan zu haben, wie wir das bei den Schweizern sehen. Mhm. Und das ist einfach ein Traum. Sie können aus dem Gebirge vom Wandern mit dem Postbus runterfahren an die nächste Eisenbahnstrecke, der bringt Sie an die nächste Schnellzugstrecke und Sie sind innerhalb einer wirklich überschaubaren Zeit, ohne große Wartezeiten, dort, wo Sie hin möchten.
Hätte man das lassen sollen, Ihrer Meinung nach, mit diesem Wahnsinnsprojekt Stuttgart 21?
Nun, wir haben ja eine Reihe von solchen Großprojekten, die alle schlecht kalkuliert sind und wo am Anfang sich das alles schön gerechnet wird, damit eine Kosten-Nutzen-Rechnung positiv ausgeht. Später haben wir die Baupreisexplosion und Tunnelprojekte, gerade hier in diesem Umfeld, sind natürlich ganz besonders schwierig. Und wir haben nun alles erlebt. Aber der Super-GAU ist eigentlich, dass Sie von einem Eisenbahner gesagt bekommen müssen, wenn wir nur 8 Gleise haben, ist die Vertaktung von Stuttgart 21 ebenso nie möglich. Dann entstehen hier ringsherum Projekte, die etwas heilen sollen, was im Prinzip in der Natur dieses Tiefbahnhofs liegt, nämlich viel zu wenig Kapazität, um einen Regionalverkehr und einen Schnellverkehr miteinander so zu verknüpfen.
Sie sind ja gelernter Lokführer, Herr Weselski, natürlich, was denn sonst. Und 1992 haben Sie Ihren letzten Zug gesteuert. Könnten Sie es noch?
Man kann es. Das ist wie, wenn Sie schwimmen gelernt haben, das verlernen Sie nie. Ich bin nicht nur Züge gefahren, sondern ich habe sie auch gebremst. Das ist übrigens die schwierige Aufgabe, den Zug so zu bremsen, dass er auch an der richtigen Stelle zum Halten kommt. Und das verlernt man nicht. Aber ich darf nicht mehr, weil ich natürlich auch die ganzen Vorschriften, die sich verändert haben, nicht mehr gelernt habe. 92 war eine schwierige Zeit. Wir haben Sozialpläne gehabt, haben Personal abgebaut. Und ich habe während der Fahrt festgestellt, dass meine Gedanken bei diesen Sozialplangesprächen gewesen sind, wo ich eben auch Kollegen vor mir sitzen hatte, die mit mir gelernt haben und die jetzt einen Arbeitsort wechseln mussten, woanders hingehen. Das beschäftigt einen und als ich festgestellt habe, dass ich dazu abgelenkt bin, habe ich gesagt, ich kann's. Ich unterbreche das jetzt, ich kann jederzeit wieder meine Prüfung ablegen und wieder auf den Bock gehen und Züge fahren. Aber am Ende des Tages hat das Leben etwas anderes mit mir vorgehabt.
Sie haben es gerade gesagt, also was Sie motiviert hat, war damals auch die Zeit nach der Wende, wo sich eben so viel verändert hat in der ehemaligen DDR. Wenn Sie jetzt heute gucken, vor 2 Wochen wurde gewählt in Sachsen, das ist jetzt natürlich ein Riesenthema, können wir nicht mehr unbedingt aufmachen, aber machen Sie sich Sorgen so ein bisschen um die Kultur hier im Land und was passiert? Wie nehmen Sie das wahr als jemand, der auch in Sachsen lebt?
Ich nehme das mit sehr viel Sorge wahr, weil ich finde, es steht uns nicht zu, Wähler, Menschen, die gewählt haben, zu schelten, weil sie gewählt haben und wie sie gewählt haben. Hier werden keine Schlussfolgerungen daraus gezogen. Und ich habe das bei der Wahl in Sachsen und auch in Thüringen, sehen Sie, dass die Menschen eben Alternativen suchen. Und das ist nie nur die AfD, sondern das BSW ist entstanden und plötzlich wird es gewählt. Dass Bodo Ramelow so hervorragende Ergebnisse noch für die Linke erzielt hat, das ist auf seiner Person zuzurechnen.
Er ist ein Realpolitiker.
Gut, er war nüchtern genug und wusste von Anfang an, dass er nicht mehr Ministerpräsident wird. Aber er hat beispielhaft die Linke nach oben gezogen. Mit der Prozentzahl ist die bundesweit nicht mehr da. Da können Sie auch sehen, wie man eine Partei kaputt machen kann. Sie haben vorhin mal gefragt, wie viel Politiker steckt in mir.
Genau, das ist die Abschlussfrage, Herr Weselski.
Ich sage an der Stelle, Gewerkschaftspolitik ist auch Politik. Und da steckt ein guter Gewerkschaftspolitiker in mir, weil es mir gelungen ist, unsere Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Sie zu vereinen auf Ideen, sie zu vereinen auf Zielen und nie ausufernd mich zu äußern, wenn in China Sackreis umfällt, sondern zu konzentrieren auf die wirklich wichtigen Dinge in einer Gewerkschaft, Verbesserung von Arbeitszeiten und Einkommen. Das ist uns gelungen und darauf bin ich stolz. Und dann freue ich mich auch, dass wir eine wirklich solidarische Mannschaft sind, die zueinander steht.
Das ist Ihr Abschlusswort. Vielen Dank, Klaus Weselski, für Ihren Besuch in SWR1, Leute.
Ich danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.